Anna, wenn der Film in Amerika schon nicht das einspielt, was die Vorgänger hingelegt haben, dann hat sich es vielleicht ausgetwilightet.
Das noch nicht, denn auch wenn an den amerikanischen Kinokassen am ersten Wochenende die magische 80-Millionen-Marke, also das, was Twilight Teil 2 vorgelegt hat, nicht geknackt wurde, rennen dennoch die Teenager dieser Welt natürlich in diesen Film und auch bei uns sind die ersten Vorstellungen im Triple, also alle drei Teile hintereinander, natürlich schon ausverkauft.
Also sind die Zuschauer- und Umsatzzahlen hier kein Qualitätsmerkmal?
Na, so ein bisschen irgendwie schon. Aber diese großen Franchise-Filme wie eben Harry Potter, Transformers oder Twilight, die haben einfach ihre treue Stammkundschaft, die sich auf die Filme akribisch vorbereiten, egal wie gut oder wie schlecht die sind. Und dieses Vorbereiten, das muss man auch bei Twilight Teil 3, denn sonst versteht man erstmal nicht, warum Vampir Edward und Mensch Bella jetzt harmonisch, wildromantisch auf einer gelben Blümchenwiese liegen und es mit den Worten der Jugendzeitschrift Bravo zu sagen, naja, sowas wie Petting machen. Die Hormone der vornehmlich weiblichen Fans, die werden an dieser Stelle garantiert verrückt spielen, aber wie das so ist in der Vampirwelt, die Idylle, die währt nicht lange, da droht Gefahr und diese Gefahr kommt von einer neuen Generation von Vampiren, denn die verbreiten ihr Unwesen und bedrohen auch Bella und das verschlafene Dörfchen Fox.
Wer war es? Jemand, den wir kennen? Ein Fremder. Ich habe seinen Geruch nicht erkannt.
Ein Nomade auf der Durchreise?
Einer auf der Durchreise hätte Bellas Vater nicht verschont.
Die Spur verliert sich etwa 5 Meilen südlich von Bellas Haus. Irgendjemand inszeniert das.
Victoria? Ich hätte gesehen, wenn sie es vorgehabt hätte.
Es müssen die Volturi sein.
Ja, Volturi hin oder her, Werwölfe und Vampire, die müssen mal wieder an einem Strang ziehen, um Bella vor dem Bösen zu retten.
Ist dann Twilight also nur was für Fans der Bücher oder hat man da auch als Normalsterblicher seine Freude an dem Film?
Naja, wir Damen, wir können ja immerhin noch sagen, wir gehen nur wegen Robert Pattinson oder den Bauchmuskeln von Taylor Lautner ins Kino. Für euch Herren wird es da schon ein bisschen schwieriger. Hauptdarstellerin Kristen Stewart, die ist optisch nicht für jeden was und zudem ist sie auch noch extrem zickig. Twilight hat so ein bisschen das Problem, dass die Filme teilweise schon sehr, sehr lächerlich wirken, wobei ich sagen muss, dass die was dazugelernt haben im dritten Teil. Die Computereffekte, die sind definitiv überzeugender als noch bei Teil 1 und 2, also die Verwandlung von Taylor Lautner in den Werwolf, die funktioniert hier schon wesentlich besser, aber die Story, die tut manchmal einfach so weh, dass ich mich gewundert habe, dass ich beim Gucken des Films nicht aus den Augen geblutet habe. Eine Hoffnung bleibt, Buch 4, der kommt zwar in Teil 2, in zwei Teilen in die Kinos, das müssen wir also nochmal über uns ergehen lassen, aber auch Twilight wird irgendwann mal ein Ende haben und um ehrlich zu sein, so ein bisschen sehne ich das schon herbei.
Ist wie bei Harry Potter, ne? Der kommt doch auch in zwei Teilen.
Genau, der kommt auch in zwei Teilen. Bei Harry Potter kann ich das noch ein bisschen mehr verstehen, weil das Buch ja wirklich sehr, sehr dick ist. Aber bei Twilight Teil 4 machen die das wirklich einfach nur, um das nochmal komplett einmal mehr auszuschlachten. Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, die Hauptdarsteller, die haben eigentlich alle überhaupt keine Lust mehr auf die Sachen. Die wollen weitermachen mit ihrer Karriere. Aber bis das dann wirklich passiert, das dauert leider noch 2 Filme.
Und eventuell sind sie für immer als Vampire gebrandet.
Das kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu, ja.
Ich habe noch ein Pro-Argument, und zwar den Soundtrack. Der ist super.
Der Soundtrack ist super. Indie-Musik hören auch Vampire angeblich. Allerdings haben mir bei Interviews Taylor Lautner und Kristen Stewart schon bestätigt, dass bei ihnen im iPod was anderes läuft.
Ah, verstehe. Kommen wir zum zweiten Film, Moon. Da hast du mir eben schon gesagt, hast du manchmal auch so das Ende herbeigesehen. Nicht aber wegen der Schlechtheit des Films, sondern weil Moon eine echte filmische Grenzerfahrung ist. Warum?
Es ist ein Personenstück bzw. ein Film, der an die Grenzen der Erträglichkeit geht. Nicht etwa, weil der Film so eklig, brutal oder langweilig ist, sondern einfach, weil die ganze Atmosphäre dazu nahezu klaustrophobisch ist. Der Film spielt komplett auf einer Mondstation. Ein Astronaut, der ist da seit 3 Jahren alleine, hat Kontakt zur Außenwelt nur über einen Computer, den er liebevoll Gertie nennt. Das sind so erste Parallelen zu Kubricks Weltraumklassiker 2001, Odyssey im Weltraum, die da aufkommen. Und dann bei einer Erkundungsfahrt mit einem Mondmobil hat dieser Astronaut dann auch noch einen folgenschweren Unfall.
Sam, du hast bei dem Unfall eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und mehrere Hautabschürfungen. Aber alles in allem ist die Prognose gut. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, Sam?
Ist hier zufällig noch jemand bei uns?
Ist hier noch jemand bei uns auf einem Raumschiff, in dem eigentlich nur der Astronaut und der Computer ist? Könnte man fragen, hat der zu viel getrunken? Aber nein, in diesem Fall ist es wirklich eine berechtigte Frage, denn in der Tat ist da plötzlich noch jemand. Und zwar ein zweiter Astronaut, der allerdings genauso aussieht wie der erste.
Ach, es ist schon durchgeknallt. Ich bin hier ganz schön allein und... Ich würde dir gerne die Hand schütteln. Kannst du mir die Hand schütteln? Vielleicht später. Was starrst du denn so? Du siehst echt aus wie ich. Ist unglaublich. Wieso sehe ich aus wie du? Du siehst aus wie ich. Wir sehen aus wie der andere. So sieht's aus.
Ja, über diese Frage, wer hier als aussieht wie wer, könnte man natürlich noch ewig weiter diskutieren. Fakt ist, zwei Klone des gleichen Astronauten, ein sprechender Computer und dann noch eine hinterhältige Firma, die ihre Arbeitsverträge nicht erfüllen will. Also das ist wirklich klaustrophobisch.
Ja, und ein großartiger Dialog, wie ich finde.
Das auch, ja.
Klingt aber schon so nach klassischem Science-Fiction-Stoff. Ist es ein klassischer Science-Fiction-Film?
Naja, klassisch nicht in dem Sinne, dass hier wirklich keine Laserschwerter gibt. Es gibt keine Aliens, es gibt keine Monster, keine großartigen Explosionen. Also alles das, was wir vielleicht von Star Wars oder so kennen. Aber Moon ist vielmehr wirklich so eine klaustrophobische Studie über einen Mann in der Einsamkeit. Das ist hier nun zufällig der Weltraum. Und dieser Film ist aber trotzdem gekonnt inszeniert. Und zwar von Duncan Jones. Und da kennt man eigentlich eher den Vater als den Regisseur. Denn der Vater ist wirklich David Bowie und schauspielerisch ist es eine One-Man-Show von Sam Rockwell, der hier den Klon und den Ursprungsastronauten spielt. Und der Film kommt wirklich ohne Special Effects aus, hat ein ziemlich geringes Budget und dafür kann Moon wirklich locker mit anderen Science-Fiction-Filmen mithalten.
Halten wir also fest, Moon und Twilight Eclipse bis zum Abendrot und wohlgemerkt nicht zum Abendbrot, die Filmempfehlung und die Filmabratung von unserer Kinoexpertin Anna Wollner. Vielen Dank.
Gern geschehen.